Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie den ersten Teil der Auslegung vom Psalm 69. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Was geschah, geschieht und geschehen wird. Dem Vorsänger, nach der Melodie Lilien, von David. Hilf mir, o Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet. Meine Augen sind verschmachtet im Harren auf meinen Gott. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. O Gott, du kennst meine Torheit und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen. O du Herrscher, Herr der Heerscharen. Lass nicht meinetwillen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, und Schande bedeckt mein Angesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Als meine Seele fastete und weinte, wurde ich deshalb beschimpft, und als ich mich mit Sacktuch kleidete, haben sie mich zum Sprichwort gemacht. Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und die Zecher singen von mir beim Saitenspiel. Ich aber bete zu dir, o Herr, zur angenehmen Zeit. O Gott, nach deiner großen Gnade erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich Rettung finden vor denen, die mich hassen, und aus den Wassertiefen, dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Erhöre mich, Herr, denn deine Gnade ist freundlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin in Not. Erhöre mich eilends, nahe dich meiner Seele, erlöse sie. Um meiner Feinde willen befreie mich. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines. Und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen alle Zeit wanken. Gieße deinen Grimm über sie aus, und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden, und in ihren Zelten wohne niemand mehr, denn sie verfolgen den, welchen du geschlagen hast, und haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten. Füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Deine Rettung, o Gott, berge mich in der Höhe. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe hat. Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben, denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt. Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen, und man wird dort wohnen und sie besitzen. Und der Same seiner Knechte wird sie erben, und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen. Einleitung. Nicht jedes Wort eines messianischen Psalms kann zwangsläufig auf Christus gedeutet werden. Manchmal spricht der Psalmist von eigener Sünde, was sich selbstverständlich nicht auf Jesus beziehen kann. Hebräer 4, Vers 15. Eine Vermischung von klaren prophetischen Hinweisen auf Jesus mit solchen, die das eigene Leben des Psalmisten betreffen, sind für die Psalmen nicht untypisch. Im obigen Psalm schreibt der Sünder David über sich selbst. Der Heilige Geist benutzt jedoch einige seiner Aussagen, um sie auf den sündlosen Sohn Davids, den Messias, zu deuten. Die Entschlüsselung, was auf den Messias zu deuten ist und was nicht, finden wir beim Vergleich mit dem Neuen Testament. Anders gesagt, ein messianischer Psalm muss sich im Neuen Testament wiederfinden. Wenn also bestimmte Verse eines Psalms klar auf Jesus Christus deuten, ist damit der Messias gemeint. Messianische Psalmen sind deshalb immer prophetischer Natur. Obwohl 1000 Jahre vor Christus verfasst, sprechen sie an zahlreichen Stellen über Jesu Leiden und die Herrlichkeit danach. Ebenso über seine bevorstehende großartige Wiederkunft in der Kraft Gottes zur Aufrichtung seines Reiches in Israel und viele andere Dinge mehr. Die Frage, die wir uns als Christen immer wieder stellen müssen, lautet: Wo stehen wir heute in heilsgeschichtlicher Hinsicht? Endzeit haben wir ja, seit der Herr Jesus das erste Mal auf diese Erde kam. Aber es gibt eine Endzeit im engeren Sinn, die deutlich erkennen lässt: Jetzt leben wir in der Phase, wo die letzten Ereignisse, die in der Bibel aufgeführt sind, sich erfüllen können, nämlich die Entrückung und die große Trübsal vor der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Meines Erachtens hilft uns Psalm 69 unter anderem zu erkennen, wo wir heute stehen. Bei näherer Betrachtung dieses Psalms entdecken wir eine erstaunliche Chronologie. Das Neue Testament sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Tatsächlich können Davids Worte in Psalm 69 nur vom Heiligen Geist eingegeben sein, denn deren chronologische Reihenfolge ist derart ergreifend, dass man einfach nur staunen kann. Denn Gott und nur er allein weiß um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der messianische Bezug. Wir finden in Psalm 69 7 direkte Bezüge auf den Messias und ihre neutestamentliche Anwendung. Erstens: Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig. Die ohne Grund mir Feind sind. Vers 5. Die neutestamentliche Erfüllung finden wir in Johannes 15, die Verse 24 und 25. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich ohne Ursache. Jesus münzte Psalm 69, Vers 5 also ganz klar auf sich selbst. Die damalige Oberschicht Israels hasste Jesus ohne Ursache. Kaum war er nach seiner Taufe und den 40 Tagen in der Wüste öffentlich aufgetreten und noch bevor er sich aus seinen Jüngern 12 zu Aposteln erwählte, feindete man ihn schon an. Man konnte ihn nicht ausstehen, war neidisch auf ihn und wollte ihn beseitigen. In Lukas 6, Vers 11 heißt es: Sie, die Schriftgelehrten und Pharisäer, aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Suchte Jesus nun krampfhaft nach Worten, um sich vor der damaligen jüdischen Oberschicht zu rechtfertigen? Nein, er tat etwas ganz anderes. Wir lesen dies in den Versen 12 und 13. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Anstelle der Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihn ohne Ursache hassten, rief er 12 einfache galiläische Männer in seine Nachfolge. Zweitens, wir lesen in Psalm 69, Vers 9, entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Auch das hat sich im Leben Jesu erfüllt. Als das Laubhüttenfest in Jerusalem bevorstand und seine leiblichen Brüder ihn mit den Worten bedrängten, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. So lesen wir es in Johannes Kapitel 7, die Verse 3 bis 5. Oder denken wir an die Begebenheit, wo seine Mutter und seine Brüder meinten, ihn zurechtweisen zu müssen, in Markus 3, die Verse 30 bis 32. Drittens, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, Psalm 69, Vers 10. Jesus kam nach Jerusalem, weil das Passafest bevorstand. Als er den Tempelbezirk betrat und sah, was dort vor sich ging, reinigte er auf drastische Weise den Tempel. Diese Begebenheit lesen wir in Johannes Kapitel 2, die Verse 13 bis 16. Da dachten seine Jünger an die Worte, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, Vers 17. Viertens, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen, Psalm 69, Vers 10. Dass sich auch das auf Jesus Christus bezieht, erklärt uns der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer. Wir lesen im 15. Kapitel Vers 3, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Fünftens, ich aber bete zu dir, o Herr, zur angenehmen Zeit. O Gott, nach deiner großen Gnade erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich Rettung finden vor denen, die mich hassen. Und aus den Wassertiefen, dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Erhöre mich, Herr, denn deine Gnade ist freundlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht. Denn ich bin in Not. Erhöre mich eilends. Nahe dich meiner Seele, erlöse sie. Um meiner Feinde willen befreie mich. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines. Und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Psalm 69, die Verse 14 bis 21. Es gibt Ausleger, die der Meinung sind, der Herr Jesus habe diese Verse im Garten Gethsemane gebetet. Aber ich fand im Neuen Testament keine Belegstelle dafür. Dennoch ist es vorstellbar, dass Jesus diese Worte betete, als er in Gethsemane ringend seinen Gebetskampf führte. Sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Lukas 22, Vers 44. Seine engsten Freunde und Mitarbeiter vor Entmutigung einschliefen. Matthäus 26, Vers 40. Und er weder Mitleid noch Trost bei ihnen fand. Für diese Annahme spricht auch, dass es gleich im Anschluss daran in Psalm 69, Vers 22 heißt, sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Denn nach dem Geschehen im Garten Gethsemane erfolgte die Gefangennahme und anschließend die Kreuzigung Jesu. Dazwischen geschah Folgendes, beschrieben in Matthäus 27, die Verse 33 und 34. Als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken, und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Kurz vor seinem Sterben am Kreuz litt Jesus Durst. Da gaben sie ihm Essig zu trinken. In Vers 48 heißt es, sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Sechstens. Psalm 69, die Verse 23 bis 25 sagen uns: Ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen allezeit wanken. Gieße deinen Grimm über sie aus, und die Glut deines Zorns erfasse sie. Jesus wurde von den Obersten des jüdischen Volkes den Römern zur Kreuzigung übergeben. Die unmittelbaren Folgen waren geistliche Blindheit des Volkes und der Zorn Gottes, der sich über das ganze damalige jüdische Geschlecht ergoss. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem samt Tempel zerstört. Viele Juden wurden getötet und die Übriggebliebenen in alle Welt zerstreut. Dass sich obige Gerichtsworte tatsächlich auf Israel beziehen, zeigt der Römerbrief. Wir lesen in Kapitel 11 die Verse 8 bis 10. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Siebtens, ihre Wohnstätte soll verwüstet werden und in ihren Zelten wohne niemand mehr. Psalm 69, Vers 26. Neutestamentlich wird das auf Judas Iskariot angewendet. Heißt es doch in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 20, denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen, und sein Amt empfange ein anderer. Anstelle des Judas empfing dann Matthias dieses Amt. Er, Matthias, wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt, sagt Vers 26. Später kam noch Paulus hinzu, der jedoch der Apostel der Heiden war, wie es Römer 11, Vers 13 sagt. In Psalm 69 finden wir auch indirekte Bezüge, zum Beispiel in den Versen 25 bis 29. Wir lesen dort, gieße deinen Grimm über sie aus und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden und in ihren Zelten wohne niemand mehr. Denn sie verfolgen den, welchen du geschlagen hast, und haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten. Füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Das kann sich auf die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus beziehen. Die Vernichtung des Tempels und den Untergang der damaligen jüdischen Generation, die Jesus verworfen und die Sünde wider den Heiligen Geist begangen hat. Vergleichen Sie dazu auch die Verse 23 und 24. Davon ausgenommen ist ein Überrest, den es immer gab und immer geben wird, nach Römer 9, Vers 27. Die damaligen Schriftgelehrten behaupteten in Bezug auf Jesus in Markus 3, Vers 22, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Sie und das Volk, das ihnen beipflichtete, lästerten damit den Heiligen Geist, und der Herr Jesus musste ihnen sagen, in Markus Kapitel 3, die Verse 28 bis 30, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, durch den er die Dämonen austrieb, in Matthäus 12, Vers 28, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Im Anschluss daran nannte Jesus diejenigen, die die Sünde wider den Heiligen Geist begangen hatten, immer dieses Geschlecht. Zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 39 und 41 bis 42. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht. In Matthäus 12, die Verse 43 bis 45 spricht Jesus von einem unreinen Geist, der von einem Menschen ausfährt, anderswo Ruhe sucht, sie aber nicht findet und darum in sein Haus, das Herz jenes Menschen, zurückkehren will. Und wenn er es bei seiner Rückkehr leer vorfindet, holt der unreine Geist 7 andere Geister, die bösartiger sind als der unreine Geist selbst. Und so wird es mit diesem Menschen schlimmer sein als zuvor. Jesus schließt dieses Thema mit den Worten: So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Die Sünde wider den Heiligen Geist wird später in den neutestamentlichen Lehrbriefen nicht mehr erwähnt. Und meines Erachtens kann sie ein wiedergeborener Christ auch nicht begehen. Vielmehr ist es so, dass die meisten Menschen der damaligen jüdischen Generation diese Sünde wider den Heiligen Geist begingen. Denn sie hätten Jesus aufgrund der Zeichen und Wundertaten als Messias und Sohn Gottes erkennen müssen. Wie wir es zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 22, Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 7, 30 bis 33 und Kapitel 11, die Verse 38 bis 44 beschrieben sehen. Aber sie glaubte nicht an ihn, sondern schrieben seine wunderbaren Taten sogar dem Teufel zu. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Deine Rettung, o Gott, berge mich in der Höhe. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Das wird dem Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltene Hufe hat. So lesen wir es in Psalm 69, die Verse 30 bis 32. Der Herr Jesus ist nach seinem Tod und seiner Auferstehung gen Himmel gefahren. Seither ist er bei Gott, dem Vater, und tritt dort als unser Hohepriester für uns ein. Das eigene Blut, das Jesus geopfert hat und mit dem er aufgefahren ist zu Gott, dem Vater, in der Höhe, ist mehr wert als alle Millionen Opfer, die im Tempel dargebracht wurden. Psalm 69, die Verse 33 und 34 sagen: Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben, denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Das jüdische Volk, das aus dem Holocaust kam, eine neue Generation nach rund 1900 Jahren, wurde von Gott lebendig gemacht und kontinuierlich in sein Land zurückgeführt. Weshalb? Warum verachtet er seine Gefangenen nicht? Weil das messianische Königreich aufgerichtet werden soll. Darauf weisen die weiteren Verse 35 bis 37 hin. Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt. Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen. Und man wird dort wohnen und sie besitzen. Und der Same seiner Knechte wird sie erben. Und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen. In alledem entdecken wir eine erstaunliche heilsgeschichtliche Chronologie, die sich genauso abgespielt hat und noch abspielen wird. Erstens: die grundlose Feindschaft und der unbegründete Hass der Oberschicht Israels auf Jesus, Psalm 69, Vers 5 und Johannes Kapitel 15, die Verse 24 und 25. Das begann bereits in Lukas 6, Vers 11. Zweitens: die Ablehnung Jesu durch seine eigene Familie, wie wir es in Psalm 69, Vers 9 und in Johannes 7, die Verse 3 bis 5 lesen. Drittens: die Tempelreinigung Jesu, beschrieben in Psalm 69, Vers 10 und Johannes Kapitel 2, Vers 17. Viertens: die Schmähungen, denen Jesus ausgesetzt war, Psalm 69, Vers 10 und Römer Kapitel 15, Vers 3. Fünftens: das Gebet Jesu im Garten Gethsemane, Psalm 69, die Verse 14 bis 21. Sechstens: sie gaben ihm Essig mit Galle vermischt zu kosten und kurz vor seinem Tod Essig zu trinken, Psalm 69, Vers 22 und Matthäus Kapitel 27, Vers 34 und 48. Siebtens: die Blindheit Israels und der Zorn Gottes über das verstockte Volk, Psalm 69, die Verse 23 bis 25 und Römer Kapitel 11, die Verse 8 bis 10. Die Verwerfung des Judas und sein Ersatz, Psalm 69, Vers 26 und Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 20. Neuntens: die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus und die Sünde wider den Heiligen Geist, Psalm 69, die Verse 25 bis 29. Zehntens: das hohepriesterliche Amt Jesu im Himmel, Psalm 69, die Verse 30 bis 32. 11. Die Rückkehr Israels ins verheißene Land. Psalm 69, die Verse 33 bis 34. Gott ließ das jüdische Volk im Unglauben in sein Land zurückkehren. Später wird jedoch der Messias Israels dorthin zurückkehren, wodurch die übrig gebliebenen Israeli von Neuem geboren werden und Zion gerettet wird. In Hesekiel 37 lesen wir von der Rückkehr der noch nicht an den Messias gläubigen Juden, die den Holocaust überlebten. Dort lesen wir in Vers 7: Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch, und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Auf einmal erwachten die Juden, die in den Gräbern der Nationen zerstreut waren, zum Leben. Ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Vers 8. Gott führte sie aus vielen Nationen ins verheißene Land Israel. Diese zusammengewürfelte Schar von zurückgekehrten Juden, die noch nicht so genau identifiziert werden konnte, wurde nun eine Körperschaft, bekam einen Leib, ein Gesicht. Israel war wieder als Nation erkennbar. Das geschah am 14. Mai 1948, dem Tag der Staatsgründung Israels. Gott benutzte die zionistische Bewegung, um sein Volk zu sammeln. Aber es heißt, es war noch kein Odem in ihnen. Der Geist fehlte noch. Die meisten von ihnen, außer den Gliedern der relativ kleinen messiasgläubigen Gemeinden, haben noch keinen lebendigen Glauben. Aber es kommt der Tag, an dem Gott sie zum Glauben führen wird. Und 12. Das messianische Königreich, beschrieben in Psalm 69, die Verse 35 bis 37.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten den ersten Teil der Auslegung vom Psalm 69 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.